mit dem Thema Serielle Mythenfabrik, warum die Simpsons Kult sind. Mittlerweile besitzt die Zeichentrickserie Die Simpsons auch in Deutschland Kultcharakter, und das liegt nicht nur an den bizarren, skurrilen Charakteren und Geschichten, sondern auch an der inhaltlichen Komplexität. Die Serie spielt fortwährend mit gesellschaftlichen, popkulturellen, kunstgeschichtlichen und politischen Mythenkonstrukten. Und für viele Fans macht genau das einen Teil der Faszination aus. Henry Kieser, Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, zeigt anhand der kunstgeschichtlichen Verweise, welche Funktion diese Motive haben.
Bis in die 80er Jahre hinein wurde Lego-Spielzeug, also jene bunten Stecksteine aus Plastik, fast ausschließlich als Kindersache wahrgenommen. Dann allerdings zeigte sich eine Tendenz, die inzwischen eine ganz eigene Gattung begründet hat. Lego-Steine und die dazu passenden Figuren wurden von Hobbyfilmern dazu verwendet, um kurze Animationsfilme zu drehen. Mit diesen, nach dem englischen Ausdruck für Ziegel oder Baustein, auf den Namen Brickfilm getauften Clips, bei denen berühmte Ereignisse sowie deren Interpretation in Form von Dokumentar- und Spielfilmen mit Hilfe der Lego-Produkte nachgestellt wurden und werden, etablierte sich zugleich allgemein die Vorstellung, dass Lego besonders gut dafür geeignet ist, für unsere Kultur als prägend empfundene Ereignisse zu reinszenieren und das so entstehende Bild dem kulturellen Gedächtnis einzuverleiben. Bereits im Jahre 2001 begann der US-Amerikaner Brandon Powell Smith damit, die Geschichten der Bibel mit Hilfe von Lego-Figuren in über 4000 Fotografien nachzustellen, die erst auf einer Website namens The Brick Testament hochgeladen wurden, inzwischen aber auch in einer zweibändigen Buchedition mit dem Titel The Brick Bible veröffentlicht wurden. Jedoch nicht nur die Bibel, berühmte Filme und Kunstwerke, sondern auch vom allgemeinen Bewusstsein als zentral und historisch wahrgenommene Ereignisse werden in Lego umgesetzt. So findet man zum Beispiel auch eine der berühmtesten Kriegsfotografien überhaupt, wie Joe Rosenthals Aufnahme der Flaggenhissung US-amerikanischer Soldaten auf der japanischen Insel Iwo Jima am 23. Februar 1945 mit Hilfe von Lego-Figuren nachgestellt. Was das alles damit zu tun hat, das und warum die Simpsons Kult sind, das werden wir gleich sehen. Denn inzwischen wurde von Seiten der Firma Lego auf diesen Kultstatus, den sowohl die Lego-Steine und Figuren als auch die damit nachgestellten Filme, Figuren, Ereignisse und Kunstwerke genießen, reagiert. Wurde Lego zuvor einfach nur dazu verwendet, um diese Phänomene nachzubilden, so übt die Firma inzwischen ein Stück weit Einfluss insofern aus, als sie im Internet darüber abstimmen lässt, welche Elemente unserer Realität schon als vorgefertigter Bausatz auf den Markt kommen sollen. Wobei Markt hier auch deshalb ein gutes Stichwort ist, da sich unter diesen Vorhaben 2013 auch Nachbildungen von so bekannten Konsumfilialen wie McDonald's oder Starbucks-Läden beziehungsweise auch die kulthaft verehrten Apple Stores befanden. Damit sind wir nun auch endlich bei unserem eigentlichen Thema angelangt, denn kürzlich erst, im Februar 2014, brachte Lego auch das Haus der Simpsons für rund 200 Euro auf den Markt. Das Gebäude weist neben den mitgelieferten Figuren von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie Simpson sowie des Nachbarn Ned Flanders eine Vielzahl von Details auf und richtet sich sichtlich, wie es im Verkaufstext heißt, an Fans in jedem Alter. In jedem Fall ist das Lego Simpsons Haus mehr als irgendein Spielzeug und es stellt auch nicht nur ein weiteres jener inzwischen unzähligen Merchandising-Produkte zu den Simpsons dar, die in den vergangenen Jahrzehnten auf den Markt gekommen sind. Vielmehr ist hier, und daher war die etwas längere Einleitung notwendig, der Kontext entscheidend, den Lego als sozusagen Baumaterial für unser kulturelles Gedächtnis darstellt. Die Simpsons, so macht uns dieses Produkt deutlich, sind nun endgültig im Reservoir dieses allgemeinen Gedächtnisses angekommen. Und dass die Simpsons-Macher dies auch selbst verstanden haben, wird an dem Umstand ersichtlich, dass die im Mai 2014 ausgestrahlte 550. Episode die Simpsons in eine Lego-Welt versetzt zeigen wird. Wie aber und warum wurden die Simpsons nun Kult und zugleich selbst ein Bestandteil unserer Kultur? Hier lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die Karriere zu werfen, die die Cartoon-Familie aus Springfield in den vergangenen 25 Jahren mit ihren 25 Staffeln und weit über 500 Episoden erlebt hat. Bereits die lange Laufzeit der Serie wird dabei als ein auszeichnender Superlativ gewertet, denn die Simpsons sind nicht nur die am längsten laufende amerikanische Sitcom sowie die längste amerikanische Cartoon-Serie, sondern im Jahre 2009 liefen sie auch der Serie Gunsmoke, zu deutsch Rauchende Colts, den Rang als längste amerikanische fiktionale Primetime-Serie ab. Ein solcher Erfolg ist vielleicht umso beeindruckender, als die Simpsons ihr Fernsehdebüt zunächst auf sehr bescheidene Weise erlebten. Zwischen 1987 und 1989 traten die Mitglieder der Simpson-Familie im Rahmen der komödiantischen Tracy Ullman Show zunächst nur in kurzen Filmeinspielungen auf, erhielten dann aber aufgrund ihrer damals bereits wachsenden Popularität 1989 eine eigenständige Sendung, die seither von Simpsons-Erfinder Matt Groening zusammen mit einem wechselnden Team von Produzenten, Autoren und Zeichentrickstudios verantwortet wird. Der Rest, so möchte man sagen, ist Erfolgsgeschichte, denn die Serie wurde im vergangenen Vierteljahrhundert nicht nur mit vielen Auszeichnungen, darunter als beste Fernsehserie des 20. Jahrhunderts, überschüttet, sondern die Simpsons erfuhren zum Beispiel auch 2009 die Ehre, zu ihrem 20. Geburtstag eine Serie von 5 Sonderbriefmarken der amerikanischen Post zu zieren, die in einer Auflage von 1 Billion Stück gedruckt und vertrieben wurden. Aber, und das ist die nächste Besonderheit, die Simpsons sind nicht nur populär, sondern sie werden auch international von Intellektuellen und Akademikern verehrt und erforscht. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann würdigte die Serie 2006 mit einem Beitrag im Nachrichtenmagazin Der Spiegel, wo er formulierte, dass man die runden, psychologisch reichen Charaktere der Simpsons-Serie ohne zu zögern so manchen Figuren der Weltliteratur an die Seite stellen kann, und lud dazu ein, den Umstand zu bestaunen, dass unsere Zeit eines ihrer intelligentesten und vitalsten Kunstwerke in einer von Millionen geliebten Fernsehserie hatte. Die Simpsons, so Kehlmann, haben nicht nur weltweit das Fernsehen verändert und intellektualisiert, sie haben unsere Sehgewohnheiten, ja, die Kultur des Humors selbst geprägt. Bereits 2001 hatte ein Team von amerikanischen Philosophen den Band The Simpsons and Philosophy herausgegeben, in dem den philosophischen Wurzeln, Verweisen und Implikationen der Serie nachgespürt wurde. Und schließlich, erst im vergangenen Jahr schlüsselte der britische Physiker und Wissenschaftspublizist Simon Singh im Rahmen seines Buches The Simpsons and the Mathematical Secrets die in der Serie anzutreffenden mathematischen Verweise und Anspielungen auf. Diese Auseinandersetzungen sind dabei jedoch zugleich ein Echo der Bandbreite einiger der Themen, die die Simpsons aufgreifen, untereinander verschränken und sich durchdringen lassen. Versucht man den Umgang, der in den Simpsons mit unserem kulturellen Gedächtnis gepflegt wird, zu charakterisieren, fühlt man sich an das von Hermann Hesse 1943 in seinem gleichnamigen Roman beschriebene Glasperlenspiel erinnert. Von diesem heißt es zu Beginn des Romans: Das Glasperlenspiel ist also ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur. Was die Menschheit an Erkenntnissen, hohen Gedanken und Kunstwerken in ihren schöpferischen Zeitaltern hervorgebracht, was die nachfolgenden Perioden gelehrter Betrachtung auf Begriffe gebracht und zum intellektuellen Besitz gemacht haben, dieses ganze ungeheure Material von geistigen Werten wird vom Glasperlenspieler so gespielt wie eine Orgel vom Organisten. Theoretisch ließe mit diesem Instrument der ganze geistige Weltinhalt sich im Spiele reproduzieren. Wie aber funktioniert dieses Spiel mit den sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur? Und was macht es so reizvoll, intelligent, vielschichtig und eben zum Kult? Da es unmöglich ist, dies, zumal in einer knappen halben Stunde, erschöpfend darzustellen, möchte ich dem stellvertretend am Beispiel der Kunstanspielungen und Verweise nachgehen. The Complete History of Art References in The Simpsons, also die vollständige Geschichte der Kunstverweise bei den Simpsons, ist ein Beitrag betitelt, den die in Toronto lebende und arbeitende Stylistin, Modeberaterin, Bloggerin und Autorin Megan Ann Wilson am 9. Januar 2012 in einer Online-Zeitschrift veröffentlichte. Wie Wilson selbst in einem entsprechenden Hinweis auf ihrer persönlichen Website betonte, wurde die Seite innerhalb von weniger als 3 Tagen nach ihrer Veröffentlichung über 1 Million Mal angeklickt, und der Autorin zufolge war und ist sie die beliebteste Seite des Teils der Online-Zeitschrift, in dem der Beitrag erschien. In der Tat wurde die Seite insbesondere innerhalb der ersten Tage von Leserinnen nicht nur gelobt, sondern auch kommentiert und korrigiert. Wilson wurde auf kleine Verwechslungen, Auslassungen oder Falschidentifikationen hingewiesen, aber indirekt wurde auch die Frage aufgeworfen, was genau hier eigentlich unter Art References, also den Kunstverweisen, zu verstehen sei. Der Verweis auf The Twin Peaks fehlt, kritisiert zum Beispiel ein Kommentar, offenbar davon ausgehend, dass man David Lynchs und Mark Frosts 1990-91 produzierte Kultfernsehserie auch zu den Kunstwerken zu rechnen habe, woraufhin jedoch ein anderer Kommentator am Folgetag mahnend entgegnet: Twin Peaks ist eine Fernsehserie. Damit nimmt er offenbar den Standpunkt ein, dass eine Fernsehserie per se nicht als Kunst verstanden werden könne. Etwas, das gerade mit Blick auf die Simpsons zu diskutieren wäre, man denke an Kehlmanns zuvor gehörte Charakterisierung der Serie als eines der intelligentesten und vitalsten Kunstwerke. Klickt man sich weiter durch Wilsons Zusammenstellung, die auf einer Analyse von 23 Staffeln der Serie beruht, so stellt man zudem rasch fest, dass die 117 Einträge, bei aller durchaus anzuerkennenden Umsicht, vielleicht nicht wirklich den selbstformulierten Anspruch einlösen, jede jemals in den Simpsons vorgekommene Kunstanspielung zu verzeichnen. Jenseits der von einzelnen Kommentatoren nachgetragenen Verweise auf in der Liste fehlende Werke stellt sich aber auch ganz grundsätzlich die Frage, wie sinnvoll bzw. möglich es hier überhaupt ist, Vollständigkeit anzustreben. So wäre eben zunächst einmal grundsätzlich zu klären, was genau hier unter Kunst zu verstehen ist. Wie oben kurz angerissen, gibt es Kommentare, die zum Beispiel anspruchs- und kunstvoll konzipierte Filme oder Fernsehserien wie Lynchs Twin Peaks diesen Bereich durchaus zuschlagen würden, während Wilsons Liste sich in diesem Licht betrachtet als mehr denn heterogen und inkonsequent erweist. So begegnet man in den Simpsons häufig adaptierenden Referenzen auf Klassiker der Filmgeschichte. Wilsons Liste führt jedoch lediglich den Verweis auf Louis Buñuels und Salvador Dalís Un chien andalou von 1929 auf. Den zahlreichen visuellen Anspielungen auf Orson Welles' Filmklassiker Citizen Kane von 1941 hingegen geht sie zum Beispiel nicht nach. Oder Fotografie oder künstlerische Stilanleihen werden zum Beispiel durchaus in die Zusammenstellung aufgenommen. Einmal wird auf die Nachstellung der eingangs erwähnten berühmten Fotografie Rosenthals, der Flaggenhissung auf Iwo Jima an zwei Stellen der Serie, verwiesen. Ein anderes Mal wird aufgezeigt, dass sich die Visualisierung einer von Bart in einer Episode erzählten Gruselgeschichte stilistisch an das Werk des amerikanischen Autors und Illustrators Edward Gorey anlehnt, der für seine skurrilen und makabren Zeichnungen bekannt ist. Wäre hier aber Vollständigkeit wirklich angestrebt, müssten auch all die anderen Simpsons-Episoden mit weiteren Fotografieadaptionen und Stilzitaten aufgeführt werden, die jedoch in Wilsons Liste fehlen. Man könnte eine solche Kritik an einem unwissenschaftlichen Online-Zeitschriftenbeitrag nun als kleinkariert und beckmesserisch empfinden. Allein eine solche Diskussion macht vielleicht erst deutlich, dass Listen wie diejenigen von Wilson eine Unterscheidung wieder einführen, die von den Machern der Simpsons gerade mit kalkulierter Absicht aufgehoben worden war. Denn dort wird eben keine Differenzierung zwischen hier der vermeintlichen High Art, wie sie zum Beispiel in manchen Augen von berühmten Gemälden der frühen Neuzeit und klassischen Moderne repräsentiert wird, und der Low Art, wie sie demgegenüber etwa als von Filmen oder Fernsehserien vertreten gesehen wird, vorgenommen. Ganz im Gegenteil, in der Serie sind nicht nur gerade solche scheinbaren Niveauunterschiede zwischen High und Low eliminiert, sondern es wird dabei zudem auch medienübergreifend verfahren. In der Episode A Star is Burns von 1995 zum Beispiel lässt der reiche und geizige Kraftwerksbesitzer Montgomery Burns als Beitrag für ein Kurzfilmfestival in Springfield eine filmische Autobiografie drehen, in der, neben berühmten Szenen aus Filmen wie Ben-Hur und E.T. der Außerirdische, unter anderem auch das Fresko mit der Erschaffung des Adam von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle des Vatikan in Form einer filmischen Adaption zitiert wird. Die Filme und das Deckengemälde werden also gleichermaßen als Inhalte des kulturellen menschlichen Gedächtnisses aufgerufen, die in Anspielungen als berühmte Werke wiedererkannt und verstanden werden sollen. Die Komik speist sich dabei nicht aus einer etwaigen postmodernen Beliebigkeit, mit der Vertreter von High- und Low-Kultur miteinander verquickt werden, sondern vielmehr aus dem Umstand, dass sich ein ehrsüchtiger, habgieriger und manipulativer Mensch wie Montgomery Burns hier mit den positiv besetzten Protagonisten der herbeizitierten Kunstwerke assoziiert sehen möchte, um tugendhaft, heldenhaft und attraktiv zu erscheinen. Diese Praxis einer solchen Gleichstellung von Artefakten unterschiedlicher Medienherkunft wird sodann in den Simpsons Guidebooks fortgesetzt, Handbüchern, die seit 1997 herausgegeben werden und in denen sich illustrierte Handlungszusammenfassungen der einzelnen Folgen sowie Hintergrundinformationen zu deren Entstehung finden. Darüber hinaus werden einige, jedoch nicht alle Anspielungen, Verweise, Zitate und Adaptionen aufgeschlüsselt, bei denen sich die referenzierten Objekte ebenfalls nicht nach High und Low unterschieden, sondern unhierarchisch nebeneinander gestellt finden. Typischerweise für die Simpsons wird eben diese konzeptuelle Praxis der gleichberechtigten Nebeneinanderstellung in der Serie selbst nicht nur thematisiert, sondern zugleich auch ironisiert, was aber nicht damit verwechselt werden sollte, dass sie hier, etwa von einer wertkonservativen Warte aus, dem Gespött preisgegeben und verlacht würden. Wie diverse wissenschaftliche Beiträge der vergangenen zwei Jahrzehnte richtig beobachtet haben, ist es vielmehr ein typisches Signum der Serie, das in ihr oft verschiedene Positionen einer Fragestellung beleuchtet und alle gleichermaßen dadurch relativiert werden, dass die jeweiligen Beschränkungen von ihrer komischen Seite aus in den Blick genommen werden. Ihre Satire verschont nichts und niemanden, wie der konservative Publizist Jonah Goldberg dies 2000 formuliert hat. Auch in diesem Fall wird die von der Serie selbst praktizierte Aufhebung der Grenzen zwischen High und Low zum Anlass für Gelächter. In der Episode Mom and Pop Art, die sich maßgeblich mit der Frage beschäftigt, was Kunst eigentlich ist und mithin auch mit der Frage, was sie nicht ist, gerät Homer Simpson in die überraschende Situation, zufällig als Outsider-Artist entdeckt zu werden, also als ein Vertreter jener Bewegung, welche sich für die Kunst von Autodidakten und hierbei maßgeblich Kindern und Menschen mit geistiger Behinderung interessiert. Nachdem sein erstes Werk, das nur zufällig aus dem missglückten Versuch entstanden ist, einen Grillbausatz richtig zusammenzusetzen, gefeiert wurde, verfertigt er genau nach diesem Prinzip mechanisch weitere Werke, die jedoch bei der Kunstwelt und Kritik durchfallen. Angesichts dieser plötzlichen Zurückweisung fragt Homer sich, was er falsch gemacht habe, und sucht Rat bei Ehefrau Marge, die ihm erklärt, große Künstler probieren immer neue Dinge aus, und als konkrete Beispiele für dieses von Homer mit seinen alle nach dem gleichen Verfahren gefertigten Werken missachtete Prinzip fügt sie dann noch hinzu, so wie Michelangelo oder Shaquille O'Neal. Die komische Wirkung dieser Worte verdankt sich natürlich dem Umstand, dass hier ein weltberühmter Künstler der Renaissance in einem Atemzug mit einem ehemaligen amerikanischen Basketballspieler genannt wird, der sich auch als Sportkommentator, Rechtspfleger, Makler, Schauspieler und Rapper betätigt hat und mithin durchaus der Kategorie immer neue Dinge ausprobieren gehorcht, während zu diskutieren wäre, ob ihn dies automatisch zu einem großen Künstler macht. Die Episode macht darüber hinaus zweierlei deutlich. Zum einen tappen die Simpsons nicht in die sich leicht anbietende Falle, konservative bzw. populistische Ressentiments gegenüber wenig populären Kunstströmungen, wie zum Beispiel der Outsider-Art, zu bedienen, denn nicht diese an sich, sondern vielmehr eher ein stets nach Neuem gierendes und sofort mit Begriffsschubladen hantierendes Kunstpublikum wird in der Folge verlacht. Und dass es nicht so einfach ist, selbst dessen recht oberflächlichen Ansprüchen zu genügen, wird deutlich, wenn Homer an diesen scheitert. Zum Zweiten veranschaulicht gerade diese Episode auch, wie schwierig es zuweilen ist, die in der Serie erfolgenden Kunstverweise in Form simpler Listen zu erfassen. So führt Wilson in ihrer Zusammenstellung auch jene Szene der Episode auf, in der Marge im Springsonian Museum ein Venedig-Gemälde William Turners entdeckt. Wilson kommentiert wie folgt: Marge und Homer gehen ins Springsonian Museum. Homer wird, nachdem er die großen Kanäle von Venedig gesehen hat, dazu inspiriert, Springfield zu überfluten. Später malt Marge das überflutete Springfield und ihr Gemälde sieht Turners Werk ähnlich. So richtig dies ist, so deutlich macht es doch die Grenzen eines solchen Ansatzes, denn genau betrachtet wird damit ein wesentlicher Kunstbezug ausgelassen. Homers Idee, seinen Wohnort Springfield zu fluten und so zu einem zweiten Venedig werden zu lassen, steht nämlich in der Tradition der sogenannten Situationisten, einer 1957 ins Leben gerufenen Bewegung, der es darum ging, theoretisch wie praktisch Situationen herbeizuführen, dank derer das alltägliche Leben zu einem Kunstwerk werden würde, etwas, das dank Homers Intervention dann auch in Springfield geschieht. Man kann sich abschließend nach den Beweggründen der Simpsons-Macher fragen, solche zum Teil recht speziellen und ein gewisses Vorwissen voraussetzenden Verweise in ihre Serie zu integrieren. Die möglichen Antworten können dabei den Blick auf die Produzentenseite richten und auf die intellektuelle Herkunft einiger wesentlicher Teile der jeweils beteiligten Autorenteams verweisen. Oder eher die Rezipienten in den Fokus rücken und die strategischen Erwartungen hinsichtlich des anvisierten Publikums thematisieren. Tatsächlich haben Simpsons-Schöpfer Matt Groening wie Produzent David Micron immer wieder bezüglich ihrer Autoren auf den Umstand verwiesen, dass die Hälfte von ihnen, wie sie das selbst nennen, Harvard-Geeks, also akademische Streber, seien, die nun das Gelernte in Form von Anspielungen anwendeten. Wir schreiben hier wirklich etwas, das einige der vielleicht esoterischsten Verweise im Fernsehen enthält, wirklich sehr, sehr seltsame kurze Momente, die nur wenige Leute bemerken und verstehen werden. Wir schreiben für Erwachsene und konkret für intelligente Erwachsene, so Gröning. Dies macht deutlich, dass solche esoterischen Verweise mithin nicht einseitig als Privatvergnügen cleverer Autoren verstanden werden dürfen, sondern zugleich auch als Teil einer Strategie zu werten ist, sich an ein bestimmtes Publikum zu wenden. Dass es zugleich aber auch darum geht, sich eben ein solches bestimmtes Publikum heranzubilden, wird spätestens mit den Guidebooks deutlich, in denen ja eben nicht alle Referenzen erklärt und aufgeschlüsselt werden, sondern eher die Spur umrissen wird, auf welcher ein cleveres, wachsames und umsichtiges Publikum sodann weitere Verweise entdecken und für sich erschließen kann. Gerade der Bereich der bildenden Kunst öffnet dabei eine große Bandbreite an unterschiedlichen Verweisniveaus, die von relativ einfachen Referenzen, zum Beispiel auf massenmedial präsente und daher schnell erkennbare Künstler wie Vincent van Gogh oder Andy Warhol, über komplexere Verweise, zum Beispiel auf unbekanntere Werke Picassos, bis hin zu nach gerade eben esoterischen Anspielungen, zum Beispiel auf den Situationismus, reichen können. Damit ist zum einen ein Rahmen gegeben, der sich für eine gesellschafts- wie generationsübergreifend möglichst breite Rezeption der Serie als ideal erwiesen hat. Denn auch wenn es ursprünglich intendiert gewesen sein mag, sich mit der Serie vor allem an intelligente Erwachsene zu wenden, so erfreuen sich die Simpsons doch auch und gerade bei Kindern großer Beliebtheit, was zum Beispiel auch in Deutschland anfänglich dazu führte, dass man die Serie als Kindersendung missverstand. Erwachsene haben Spaß an dem witzigen Dialog und den lustigen Wendungen der Geschichten, während die Kinder einige der schräg anzuschauenden Gags lustig finden, erklärt Gröning den allgemeinen Erfolg. Das bietet jedem Familienmitglied etwas, je nachdem, auf welchem Niveau man der Show gegenübertritt. Zum anderen sind es aber genau auch diese unterschiedlichen Verweisniveaus, die es ermöglichen, sich eben geradezu ein Publikum heranzubilden, indem man ihm, zum Beispiel mit Hilfe der Guidebooks, sozusagen die Spielregeln erklärt, nach denen Verweise in der Serie funktionieren und es diese sodann suchen und finden lässt. Man darf sich das so etablierte Spiel dabei nicht zu sehr als einseitig durch die Macher der Serie dominiert vorstellen, sondern kann das so etablierte Verhältnis vielleicht adäquater als einen Dialog auffassen. Indem die Produzenten beobachten können, wie, insbesondere in Internetforen, dem aufgewiesenen System gefolgt, mit ihm gearbeitet, diskutiert und gespielt wird, erhalten sie entsprechende Rückmeldungen, die sie wiederum dazu bewegen, in dieser Richtung weiterzumachen bzw. ihre Anstrengungen sogar noch zu verstärken. Die einzelne Zuschauerin wiederum kann sich an dem Eindruck freuen, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, die sich über ihre gemeinsamen bzw. einander eventuell ergänzenden Interessen, Vorlieben und Fertigkeiten definiert. Allerdings, was bis jetzt beschrieben wurde, gehört mehr und mehr zur Vergangenheit der Simpsons. Denn nicht nur, dass solche, wie die hier aufgewiesenen Kunstbezüge, im Laufe der letzten Jahre immer mehr in den Hintergrund getreten sind, die Simpsons haben in den vergangenen Jahrzehnten zudem auch konzeptuelle und stilistische Krisen durchlebt, aus denen sie nicht unbeschadet hervorgegangen sind. Man kann dabei sagen, dass sie ein Stück weit auch Opfer ihres eigenen Erfolgs und Kultstatus geworden sind. In den Anfängen der Serie waren zum Beispiel ausgewählte Gastauftritte von bekannten Persönlichkeiten, die ihren, sie selbst karikierenden Simpsons-Konterfeis die eigene Stimme liehen, noch etwas Besonderes. Mittlerweile hat sich das Ganze gerade institutionalisiert und die Serie ist zu einem regelrechten Who is Who des insbesondere natürlich angelsächsischen kulturellen Lebens geworden, wodurch jedoch der kritisch-subversive Geist, mit dem solche Gastauftritte oft verbunden waren, verblasst ist. Bezeichnend war hier zum Beispiel die Beteiligung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange in der 500. Jubiläumsfolge der Simpsons im Jahre 2012, bei der es ganz offensichtlich primär um dessen Prominenz ging, während die politischen Hintergründe seiner Person in der Episode so gut wie keine Rolle spielten. Auch die berühmten Vorspannsequenzen wurden inzwischen als Tummelplatz für prominente Gäste, wie zum Beispiel den bekannten Street-Art-Künstler Banksy, entdeckt. Treffend formuliert Andreas Rauscher in einem seiner Beiträge zu dem zuvor erwähnten Subversion zur Primetime-Band: Inzwischen ähneln die Simpsons vielmehr einer kulturellen Institution, die Exponate präsentiert und sich ihren nicht mehr durchgehend genutzten Freiraum durch ihren enormen Erfolg gesichert hat. Die Subversion bildet wie im Fall des Vorspanns von Banksy inzwischen selbst einen festen Teil des Inventars und ähnelt eher engagierter Kunst als einem trojanischen Pferd. Ist also für die Simpsons vielleicht bald alles verloren? Es gibt demgegenüber Anzeichen für einen möglichen Ausweg, wie die Simpsons ihre Funktion als geistreich-ironische Kultkommentatoren von Welt und Gesellschaft weiterverfolgen und zugleich verstärken könnten. Im Kontext der im März 2014 stattfindenden Oscar-Verleihung waren es die Simpsons, die als erstes das durch die Medien gereichte Star-Selfie parodierten, jenes mit einem Smartphone der Moderatorin Ellen DeGeneres aufgenommene Selbstporträt von verschiedenen Hollywood-Stars, das mit 1,4 Millionen Retweets in einer Stunde einen Twitter-Rekord aufgestellt hatte. Simpsons-Schöpfer Matt Groening twitterte fast postwendend eine Simpsons-Version davon, die auch sogleich 37.500 Mal geteilt wurde. In ihr darf man nicht nur nach dem dort nun versteckten Bart Simpson suchen, sondern das Bild zeigt auch, was aus der Originalaufnahme im wahrsten Sinne des Wortes verdrängt worden zu sein schien. In Grönings Version stemmt der den Smartphone-Auslöser betätigende Schauspieler Bradley Cooper Homer Simpson mit Hilfe seines Fußes gewaltsam aus dem Bild heraus. Die Szene erzählt also, ohne groß eine Handlung eröffnen zu wollen, eine auf das Original bezogene Geschichte, die man unter anderem auch als Kommentar auf das Verhältnis von Bild und Wirklichkeit, von Film und Fernsehen, von Stars und Underdogs lesen kann. Möglicherweise liegt hierin also eine neue Chance der Simpsons, die sich in Form solcher parodierender Statements spontan zu Wort melden könnten, ohne sich jedes Mal in das Korsett einer zu erzählenden Handlung zwängen lassen zu müssen. Wie hatte schon Kehlmann 2006 geschrieben, die besten Folgen sind schließlich die am wenigsten plotlastigen. Die Simpsons würden so zugleich auch an ihre Anfänge zurückkehren, als sie 1987 in der Tracy Ullman Show erstmals und ebenfalls noch ohne große Geschichten im Gepäck auftraten. Allerdings hätten sie nun den Schatz einer mehr als 25-jährigen Erfahrung und eines entsprechenden Ansehens im Gepäck.